Als letzter Sprecher möchte ich Ihnen einen unserer Mitorganisatoren vorstellen, Herrn Alexander Bogner. Er ist Soziologe, hat in Salzburg, Marburg, Frankfurt und Wien studiert und beschäftigt sich mit Dingen wie dem Umgang von Ungewissheit und Nichtwissen, mit der Ethisierung von Technikkonflikten und mit dem Governance kontroverser Technologien und ist seit längerer Zeit am Institut für Technikfolgenabschätzung der Akademie der Wissenschaften tätig. Und er wird uns jetzt einen Abschlussblick, ein Abschlussstatement geben, bevor wir dann zur Diskussion übergehen. Lieber Alexander, bitte.
Lieber Jörg, ganz herzlichen Dank für deine netten Einführungsworte. Sehr geehrter Herr Akademiepräsident, sehr geehrte Frau Präsidentin und natürlich liebe Kolleginnen und Kollegen, was können die Wissenschaften in der Pandemie leisten? Das ist die Frage, die die Akademie der Wissenschaften heute auf die Agenda gesetzt hat. Und ich glaube, es ist die richtige Frage. Wir haben schon sehr instruktive Antworten gehört. Antworten, die sich auf drei Fragestellungen beziehen. Zum einen, welche Forschungsleistungen sind für die Bewältigung der Krise wichtig? Hier haben wir von Viola Priesemann und Florian Krammer Hinweise bekommen und die waren insofern besonders interessant, als man sofort auch gemerkt hat, was sind disziplinspezifische Differenzen in der Thematisierung dieser Krise. Das ist eindrucksvoll, werden wir sich in der Diskussion dann auch noch weiter verfolgen. Wir haben dann von Barbara Preinsack mit Blick auf das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit gehört, worin Defizite der Kommunikation bestehen, und sie hat es in erster Linie unter dem Begriff der Vertrauenskrise gefasst und des Balancierungsproblems, wenn ich es mal so flapsig formulieren darf, auch dem werden wir sicher noch weiter auf den Grund gehen in der Diskussion. Ich will mich auf die zweite Fragestellung konzentrieren, die lautet: Was kann die Wissenschaft in der Politikberatung leisten? Und ich möchte drei Anregungen für die Diskussion mitgeben. Die Anregungen lauten: Erstens, Politik soll der Wissenschaft folgen, Klammer auf, wem sonst, ohne sich ihr jedoch zu unterwerfen. Zweiter Punkt, der wissenschaftstypische Streit, der wissenschaftstypische Dissens unter Expertinnen und Experten ist kein Manko, sondern dieser Dissens ist vielmehr politisch produktiv. Die Frage ist nur, inwiefern und was soll das eigentlich heißen? Komme ich gleich darauf zu sprechen. Dritter Aspekt: Politikberatung muss inter- und transdisziplinär sein, und das klingt irgendwie ein bisschen selbstverständlich, vielleicht auch ein bisschen harmlos. Was verbirgt sich genau dahinter? Und ich glaube, hier besteht das tatsächliche Desiderat, nämlich darüber nachzudenken, wie das Verhältnis von Politik und Wissenschaft, von beratender Wissenschaft gestaltet sein soll. Welche Foren der Abwägung, der Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Politik brauchen wir? Wie könnten die aussehen? Da stehen wir, glaube ich, noch am Anfang, und mit wir ist nicht nur Österreich gemeint, das betrifft viele andere Länder auch, die da verstärkt darüber nachdenken müssen. Erster Punkt: Politik soll der Wissenschaft folgen. Als im April, also jetzt vor 3 Monaten, die dritte Corona-Welle drohte, forderten viele, die Politik solle endlich konsequent der Wissenschaft folgen. Die Spiegel-Kolumnistin Margarete Stokowski brachte es damals auf den Punkt und sie schrieb in eindringlichem Staccato: Hört auf die Wissenschaft. Klingt ja auch vernünftig und sympathisch. Follow the science, aber Dalli, auf wen sollen wir denn sonst hören? Doch ganz so einfach ist es eben nicht, denn solche Parolen unterstellen, dass es auf typisch politische Streitfragen immer wissenschaftlich richtige Antworten gibt. Oder anders formuliert: Wir haben Streitfragen vom Typus: Brauchen wir härtere Maßnahmen? Haben wir ja immer wieder diskutiert. Und wer jetzt sagt, follow the science, meint implizit, es gibt wertfreie, es gibt ideologiefreie Antworten auf diese Streitfragen. Doch alle noch so exakten Zahlen, alle noch so exakten Daten und Prognosen, wenn wir sie überhaupt haben, entbinden uns nicht von der Pflicht zur politischen Entscheidung. Darauf hat letztlich schon der berühmte Soziologe Max Weber hingewiesen, im wissenschaftlichen Faktum steckt kein politisches Handlungsprogramm. Beispiel Klimawandel, um mal von Corona abzulenken, aber es ist eine sehr verwandte Krise. Alle noch so präzisen Voraussagen über die globale Erwärmung und damit zusammenhängende Katastrophen nehmen noch keine politische Entscheidung vorweg. Beziehungsweise die wissenschaftliche Klimaexpertise nimmt nur dann eine politische Entscheidung vorweg, wenn in der Gesellschaft weitgehender Wertekonsens darüber herrscht, dass wir den von den Expertinnen ausgemalten Klimanotstand verhindern wollen und dass wir deshalb bereit sind, uns entsprechend einzuschränken. Kurzum, erst bei weitgehendem Konsens ergibt sich aus wissenschaftlicher Expertise so etwas wie ein politischer Sachzwang. Aber dieser gesellschaftliche Wertekonsens, der fehlt eben oft. Zweiter Punkt, den Expertendissens politisch produktiv machen, aber wie? Widerspruch und Streit sind in der Wissenschaft normal, ja, sie sind für den wissenschaftlichen Fortschritt konstitutiv. So hat es letztlich schon Karl Popper formuliert und auch in der Corona-Krise wird natürlich ausgiebig gestritten über die richtige Interpretation der verfügbaren Zahlen, Daten und Studien, natürlich über Vorläufigkeiten und Ungewissheiten des verfügbaren Wissens oder auch über die richtigen Schlussfolgerungen aus den vorliegenden Modellrechnungen. In der Corona-Pandemie tritt die Verschiedenartigkeit oder manchmal auch Widersprüchlichkeit der disziplinären und subdisziplinären Perspektiven offen zutage, weil die Wissenschaft eben nicht die Wissenschaft ist, sondern aus Disziplinen besteht oder beziehungsweise eigentlich aus einer endlosen Ansammlung von Subdisziplinen, die oft untereinander schon gar keinen Kontakt mehr haben. Und in der Corona-Krise haben wir das alle ja auch live erlebt. Während zum Beispiel Fachleute aus der Virologie mit Blick auf die Inzidenzen einen nächsten Lockdown begrüßten, warnten viele Ökonomen genau davor. Während die Medizin beispielsweise auf die Ansteckungsfähigkeit junger Menschen hinwies, warnte die Bildungsforschung vor weiterem Digitalunterricht und so weiter und so fort. Was zeigt das? Der Expertendissens macht deutlich, dass letztlich die Politik entscheiden muss. Eigentlich eine gute Nachricht. Denn eine Wissenschaft, die mittels der Vielstimmigkeit ihrer Perspektiven und ihrer politischen Handlungsempfehlungen öffentlichkeitswirksam unterstreicht, dass die Politik am Ende des Tages Wertentscheidungen treffen muss, leistet wahrscheinlich mehr für ihre Gesellschaft, als wenn sie so tut, als ließen sich politische Abwägungsprozesse durch die Wissenschaft ersetzen. Dritter Punkt, wie sollte denn Politikberatung organisiert sein? Und jetzt begegnen uns natürlich die einschlägigen, hinlänglich bekannten Termini der Interdisziplinarität und Transdisziplinarität. In der Corona-Pandemie ist die Politikberatung selbst zum Politikum geworden. Bemängelt wurde eine ganze Menge. Sie erinnern sich natürlich. Zum Beispiel, dass intransparent blieb, wer denn im Vorfeld nationaler Regierungsgipfel überhaupt als Experte oder als Expertin geladen wurde. Oder welche Stellungnahmen aus der Wissenschaft in welcher Form in die politischen Überlegungen eingeflossen sind. Und manchmal schien es so, als würde die Politik überhaupt nur jene Stimmen berücksichtigen, die zu ihren vorgefassten Zielen passten. Was in der Corona-Krise längst schmerzlich vermisst wird, das ist so etwas wie ein interdisziplinär besetzter Pandemierat. In diesem Rat wären zumindest für meine Begriffe neben Medizin, Virologie und Komplexitätsforschung auch Geistes- und Sozialwissenschaften von Belang, Ökonomie, Soziologie, Bildungswissenschaften, Philosophie, Ethik und so weiter. Und über die Wissenschaft hinaus, Stichwort Transdisziplinarität, über die Wissenschaft hinaus sollten natürlich auch die Stimmen der Kulturschaffenden, der Kirchen, der Bürgerinnen gehört werden. Schließlich geht es bei der Entwicklung einer politischen Strategie nicht um die eine wissenschaftlich richtige Lösung, sondern letztlich um Interessenabwägungen und Wertentscheidungen. Und diese Interessen und Abwägungen und Wertentscheidungen müssen natürlich einschlägig wissenschaftlich informiert sein. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Aber Wissenschaft kann eben die Politik nicht ersetzen. Das heißt, ein solcher Pandemierat wäre als ein Mehrebenenmodell einzurichten. In diesem Modell hätten wir natürlich so eine, ja, wie soll man sagen, eine virologische Taskforce. Also, dies wäre sozusagen das Unterhaus in diesem Pandemierat. Hier geht es um schnelle Antworten auf dringliche Probleme. Manchmal ist keine Zeit zum Diskutieren und manchmal ist auch keine Zeit für interdisziplinären Dialog. Da muss schnell entschieden werden und da braucht man schnelle Antworten oder zumindest eine schnell verfügbare Expertise. Das haben wir im März letzten Jahres gesehen. Aber aus dieser akuten Krise, ist ja längst eine chronische, langanhaltende Krise geworden, Corona wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen und die Politik braucht langfristige, tragfähige Strategien. Und dafür hätten wir in diesem Modell sozusagen ein Oberhaus. Ein Oberhaus, in dem viele Disziplinen und Perspektiven repräsentiert sind, von der Ökonomie über die Psychologie bis zur Soziologie, Bildungsforschung, Technikfolgenabschätzung. Hier wäre Platz für interdisziplinär geführte Abwägungen über grundsätzliche Strategie- und Wertfragen. Und in diese Wertedebatten müsste man dann letztlich auch die Öffentlichkeit einbeziehen. Weiterer schwieriger Punkt natürlich, aber es gibt erste tastende Versuche, die Öffentlichkeit zu berücksichtigen. Vorstellbar wäre zum Beispiel, wie es aus der Technikfolgenabschätzung gut bekannt ist, eine Reihe von Mini-Bürgerräten durchzuführen, in denen ausgewählte Bürgerinnen ihre Enttäuschungen, ihre Erwartungen, ihre Empfehlungen in Richtung Politik darstellen könnten. Das heißt, wofür ich plädieren würde, wäre, transparente Foren einzurichten für den interdisziplinären Dialog, damit man dann am Ende des Tages auch weiß, warum die Wissenschaft in manchen Fragen zu Konsens gekommen ist und in manchen Fragen eben auch nicht. Viola Priesemann hatte es erwähnt, sie hat davon gesprochen, es gab transdisziplinäre Konsenspapiere, die da im Jänner dieses Jahres im Lancet veröffentlicht wurden und es waren natürlich sehr eindrucksvolle Papiere, aber die Frage ist immer, wie kommt es zu diesem Konsens? Kommt man zu diesem Konsens aufgrund transparenter Abwägungsprozesse zwischen unterschiedlichen disziplinären Perspektiven oder kommt man zu diesem Konsens deshalb, weil es gewissermaßen eine feststehende Expertenallianz gibt, die einen bestimmten normativen Gesichtspunkt repräsentiert und die dann eine abgefasste Stellungnahme gewissermaßen nur noch unterzeichnet. Und das sind natürlich unterschiedliche Qualitätsstufen von interdisziplinärem Konsens und glaube ich, könnte es angeraten sein, weiter zu diskutieren. Und das Schöne ist, wir haben jetzt gleich im Anschluss die Gelegenheit. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.